Herzlich willkommen, auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass so viele heute da sind. Wir sind ja mitten in der Woche und die Abendtermine tun oft weh, man kommt später ins Bett. Also danke, dass Sie gekommen sind. Ich stelle mich kurz vor, Christian Broger, bin Mitte 40 und komme aus Vorarlberg, wohne hier in Innsbruck, bin verheiratet. Habe drei Kinder, freut mich auch, dass meine Frau hier ist und meine drei Kinder. Ich bin gelernter Koch, bin aber schon jahrelang jetzt Hobbykoch und beruflich tätig bei der Firma Emprise und bin dort mitverantwortlich für die Vertriebslinie Baguette, für die Organisation und Entwicklung. Anfang 20 habe ich ein sehr einschneidendes Erlebnis gehabt. Und zwar, ich nenne das eine Bekehrung zu Jesus Christus. Und diese Hinwendung zu Jesus Christus hat mein Leben, ich will nicht sagen, auf den Kopf gestellt, sondern auf die Beine, auf die Füße. Also, ab da war es in Ordnung. Danach konnte ich ein theologisches Seminar besuchen in Salzburg und seither beschäftige ich mich besonders mit diesem Thema. Versöhnung mit Gott, weil man kann sagen, dass dieses Thema das Kernthema aller Religionen ist. Also wie kommt man mit Gott in Ordnung und wie kann man überhaupt als sündiger Mensch mit diesem heiligen Wesen leben? Ich habe entschieden, eben fünf Vorträge zu diesem Thema anzubieten. Die ersten zwei Vorträge sind schon Vergangenheit, aber abhörbar auf dieser Homepage. Man kann es dort anklicken, könnte sich das anhören. Diese zwei Themen sind die Vorgeschichte zum Evangelium. Das Evangelium von Jesus Christus heißt gute Nachricht oder Frohbotschaft. Aber dass man sich freuen kann, dass man diese Botschaft als erfreulich erfahren kann, muss man die Voraussetzung auch verstehen. Das war das Thema Lebenssinn verfehlt und unter dem Gericht Gottes. Und die nächsten drei Vorträge, also heute und morgen und am Samstag, beschäftigen sich nicht mit der Vorgeschichte vom Evangelium, sondern mit dem Evangelium an sich. Genau genommen heute und morgen mit dem Evangelium an sich und dann am Samstag noch ein weiterführender Vortrag. Ich möchte mit euch gerne einen Bibelabschnitt lesen. Ihr habt Teile davon auf eurem Programmheft. Bitte nehmt dieses Programmheft dann mit nach Hause. Ihr könnt dann auch die Bibel stellen, vielleicht in eurer eigenen Bibel nachschlagen und die Sache nochmal Revue passieren lassen. Ihr müsst nicht unbedingt mitlesen, weil ein Textteil fehlt. Und effektiv ist es so, dass die Bibel eigentlich geschrieben ist zum Hören, besonders das Alte Testament. Die Leute hatten früher nicht das Geld für eine Schriftrolle. Es wäre auch unpraktisch gewesen, mit solchen Rollen durch die Gegend zu spazieren. Jetzt haben die Leute viel gehört und haben das richtig eingeprägt und wurden auch davon geprägt. Also ihr könnt auch ruhig einfach zuhören. Dieser Abschnitt ist im Lukas 23 und beschäftigt sich mit der Kreuzigung von Jesus Christus. Und als sie an den Ort kamen, der Schädelstätte genannt wird, kreuzigten sie dort ihn und die Verbrecher, den einen zur Rechten und den anderen zur Linken. Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie aber verteilten seine Kleider und warfen das Los darüber. Und das Volk stand und sah zu. Es höhnten aber auch die Obersten und sagten: Andere hat er gerettet. Er rette sich selbst, wenn er der Christus Gottes ist, der Auserwählte. Aber auch die Soldaten verspotteten ihn, indem sie hinzutraten, ihm Essig brachten und sagten: Wenn du der König der Juden bist, so rette dich selbst. Es war aber auch eine Aufschrift über ihm: in griechischen und lateinischen und hebräischen Buchstaben. Dieser ist der König der Juden. Einer der gehängten Übeltäter aber lästerte ihn. Bist du nicht der Christus? Rette dich selbst und uns. Der andere aber antwortete und wies ihn zurecht und sprach: Auch du fürchtest Gott nicht, da du in demselben Gericht bist, und wir zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Unstatthaftes getan. Und er sprach: Jesus, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Ich möchte zu Beginn ein Gebet sprechen. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du jetzt hier bist. Du bist auferstanden und aufgefahren in den Himmel und sitzt zur Rechten Gottes und achtest auf uns Menschen, weil du uns liebst und uns retten möchtest. Danke für dieses Wort, über das wir nachdenken können. Bitte segne du diesen Abend. Wir brauchen deine Hilfe. Öffne du unsere Herzen. Nimm alles weg, was hindert. Verschaffe du dir einen freien Zugang. Und bitte segne du uns. Wir danken dir. Amen. Die Kreuzigung von Jesus von Nazareth. Ein Schauspiel. Wir lesen von vielen Schaulustigen und Spöttern, wie es meistens so ist. Wenn jemand zu Schaden kommt, gibt es auch Spötter. Und es waren nicht nur Juden, es waren auch römische Soldaten, die gespottet haben und darüber hinaus sogar noch rechts und links von Jesus Christus die Schwerverbrecher. Über dem Kopf von Jesus Christus, aber auch über dem Kopf von den anderen Gehängten, war der Grund ihrer Kreuzigung. Und wir wissen nicht, was auf den anderen Tafeln oben stand. Aber bei Jesus wissen wir es, bei Jesus von Nazareth. Dieser ist der König der Juden. Und genau so war auch der Spott. Ja, wenn du der König der Juden bist, dann rette dich doch selbst. Wer war dieser Mensch, der da oben gehangen ist vor 2000 Jahren? Das beschäftigt so viele Menschen auf dieser Welt. Wer war er wirklich? Und ich möchte Zeit nehmen, zuerst über Jesus Christus zu reden, über diesen Jesus von Nazareth. Ja, er trägt den Titel König. Im Griechischen Christus, der Gesalbte. Die Könige im alten Israel wurden gesalbt mit Öl. Hebräisch Messias. Messias Christus, dasselbe Wort. Aber dieses Wort ist gefüllt, prall gefüllt mit so vielen alttestamentlichen Voraussagen. Es wird ein Nachkomme David sein. Dieser große König David, ihm wurde ein Nachkomme versprochen. Aber dieser Nachkomme wird ganz eigenartig sein. Er wird absolut besonders sein, unvergleichlich mit irgendeinem anderen Menschen, denn er wird Gott als Vater haben. Dieser Christus wird in Bethlehem durch eine Jungfrau geboren werden, heißt es im Alten Testament, im Buch Micha und im Buch Jesaja. Er wird außergewöhnliche Wunder und Zeichen tun. Und die Tragödie, er wird von seinem eigenen Volk, über das er König sein soll, abgelehnt und getötet. Dieser Messias wird auferstehen, er wird in den Himmel auffahren, er wird sich zur Rechten Gottes setzen und er wird dort warten, bis Gott alle seine Feinde wie ein Schemel unter seine Füße legen wird. Nun, ein großer Teil dieser alttestamentlichen Christusverheißung hat sich in Jesus von Nazareth wortwörtlich, buchstäblich erfüllt. Wir kennen die Weihnachtsgeschichte, Lukas 1 und 2. Geboren von einer Jungfrau, gezeugt durch den Heiligen Geist, geboren in Bethlehem wegen dieser kaiserlichen Verordnung, alle müssen sich einschreiben lassen, Josef und Maria auf dem Esel Richtung Bethlehem, das Kind kommt, keine Herberge und, und. Dieser Mann wird erwachsen, er beginnt zu predigen, er beginnt zu heilen, er beginnt große Zeichen zu tun, aber er wird von seinem Volk abgelehnt, getötet. Er steht auf am dritten Tag und fährt vor den Augen der Jünger in den Himmel. Ja, dieser Jesus Christus ist einfach unvergleichlich. Man fragt ab und zu Menschen, ja, was halten Sie von Jesus Christus? Und es kommen alle möglichen Aussagen. Er war ein guter Mensch, er war ein Kommunist, ein Sozialist. Er war jemand, der Gutes getan hat, einfach ein guter Mensch. Aber dieser Jesus Christus war viel, viel mehr. Und ich muss mich heute Abend etwas schämen vor euch, dass ich Jesus Christus so wenig kenne. Das hat mich in der Vorbereitung betroffen gemacht. Aber ich bin bemüht, Jesus Christus besser kennenzulernen, weil er die wunderbarste und außergewöhnlichste Person ist auf dieser ganzen Welt und darüber hinaus im ganzen Universum. Jesus Christus ist der einzige Gottmensch. Ganz Gott und ganz Mensch. Und das tun wir uns ganz schwer, das zu verstehen mit unseren Köpfen. Aber nur ein kleiner Eindruck, wie wir uns das vorstellen können. Dieser Gott, der eben Mensch wurde, war so menschlich, dass er sich wie ein Mensch entwickelte. Jesus war tatsächlich der präexistente Jesus, der Sohn Gottes, der vor seiner Menschwerdung schon bei Gott war und durch den Gott die Welt geschaffen hat, war so menschlich, dass er tatsächlich ein Baby wurde. Ein ganz kleines Baby, hilfsbedürftig. Er hatte eine körperliche Entwicklung, es heißt, er nahm zu an Alter. Lukas 2. Er hatte eine geistige Entwicklung, er ging auch zur Schule, Kelly, und machte auch das 1x1 und lernte Hebräisch und Schreiben und hat das alles erlebt. Dann hatte er auch eine soziale Entwicklung. Jesus hatte Freunde. Er war ein Dorfmensch, ein gesellschaftlicher Mensch in Nazareth. Er lernte einen Beruf und er hatte auch tatsächlich eine spirituelle Entwicklung. Also Jesus war nicht ein Kind, das auf dem Boden geschwebt ist und alles von Anfang an konnte. Es gibt solche Berichte übrigens, aber die sind nicht in der Bibel. Man nennt sie Pseudo-Epigraphen, also sie sind nicht anerkannt als Buch, das in die Bibel gehört. Da gibt es das Thomas-Evangelium, wo die Kindheit Jesu beschrieben wird und da wird einfach geschrieben, wie Jesus souverän schon als Baby, als Kleinkind gelebt hat. Das stimmt nicht, das ist nicht biblisch. Eben dieser Gott war so Mensch, dass er genauso wie wir uns entwickelte. Übrigens lesen wir von Jesus Christus, dass er müde wurde auf langen Reisen, dass er Durst hatte und dass er Hunger hatte. Also genau wie wir. Aber jetzt, dieser Mensch war so göttlich, dass er in allen Prüfungen ohne Fehl war, völlig sündlos. Niemals etwas Falsches getan hat. Natürlich vielleicht vor den Menschen, darum haben sie ihn ja gekreuzigt. Er wurde in dem Sinn strafbar, aber nicht vor Gott. Er hat vor Gott völlig richtig und einwandfrei gelebt. Und dort, wo man ihn einer Sünde beschuldigt hatte, wurden die Menschen schuldig, weil er war nicht schuldig. Und so, Jesus Christus kennt das Familienleben. Er kennt den Druck des Familienlebens. Wir müssen wissen, Jesus Christus hatte einen Stiefvater, eine Mutter. Dann hat er, meine ich, 4 Brüder und mindestens 2 Schwestern. Ich weiß nicht, wer von euch in einer so einer großen Familie sein darf. Anna, Julia, ja? Große Familie. Und da kommt schon ab und zu auch zu einer Drucksituation. Jesus kennt das alles. Ja. Übrigens wahrscheinlich, es ist anzunehmen von den biblischen Berichten, dass der Vater von Jesus früh gestorben ist. Wir lesen nichts mehr über ihn, wo Jesus 30 Jahre alt war und begonnen hat, öffentlich zu predigen. Da begegnen wir keinem Josef mehr. Er ist wahrscheinlich früh gestorben und Jesus musste als ältester Sohn die ganze Verantwortung übernehmen von der Großfamilie. Stellt euch das vor. Und in all diesem Familienleben blieb Jesus völlig sinnlos. Können wir uns das vorstellen? Nie einen Zornausbruch, nie eine Lüge, nie einen Egoismus, sondern immer da, immer präsent, immer geduldig. Einfach so zum Hineindenken, die Kindheit Jesu, auch wenn wir nicht viele Informationen haben, aber die Informationen, die wir haben, sind es wert, Stunden darüber nachzudenken. Dieser Jesus, der Familienmensch. Auch in der Schule, im Beruf, in der Gesellschaft, Jesus blieb tadellos. Es heißt, er hatte Gunst bei den Menschen. Er war absolut beliebt. Aber dann begann er zu predigen. Aber dann begann er, Gott Recht zu geben und eiferte für seinen Vater im Himmel. Und die Menschen stießen sich daran. So Jesus Christus erlebte die totale Ablehnung. Er wurde am Ende verlassen von seiner Familie, von seinen Freunden und er hatte ganz, ganz viele Feinde. Und dann wurde er sogar noch von Gott verlassen. Und in all dem Druck, ein Druck, den nie jemand von uns erleben wird, so komprimiert, so kumuliert, war Jesus völlig tadellos. Das heißt, Jesus von Nazareth war der Christus. Er war ganz Gott und ganz Mensch. Und er ist der einzig vollkommene Mensch in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Das ist Jesus von Nazareth, laut der Bibel. Trotzdem wurde dieser Jesus Christus gewaltsam umgebracht. Er wurde verurteilt. Als Gott seinen König, den er gesalbt hat, in die Welt sandte, wurde er von Juden und Römern, man könnte sagen von der internationalen Gemeinschaft, verworfen. Noch schlimmer, er wurde, heißt es im Text, unter die Verbrecher gezählt. Ist uns aufgefallen, dass Jesus nicht alleine gekreuzigt wurde, sondern rechts und links von ihm hingen zwei kapitale Schwerverbrecher. Ein Kreuz kriegt man nicht einfach so. Ein Kreuz bekam man früher nur, wenn man ein kapitales Verbrechen gemacht hat und wenn man kein römischer Staatsbürger war. Als römischer Staatsbürger durftest du als Mörder und als irgendwas nicht gekreuzigt werden. Vielleicht geköpft, aber nicht gekreuzigt. Das war verboten. Aber diese Verbrecher, diese Nichtrömer wurden gekreuzigt und Jesus mittendrin. In diesem Verbrechen, das was hier beschrieben wird, ist das größte Verbrechen, das jemals auf dieser Erde passiert ist. Größer wie alle anderen, wie wir uns vorstellen können. Dass der Heilige, der Sündlose, Gottmensch, der Christus, von Menschen gekreuzigt wurde. Das größte Verbrechen. Und hier lernen wir etwas. Das Kreuz, der gekreuzigte Christus, offenbart das sündige Wesen der Menschen und die Feindschaft gegen Gott. Die Feindschaft des Menschen gegen Gott. Und vielleicht wirst du jetzt sagen, ja, das mag so sein. Ja, ich kann zustimmen. Es waren echt Feinde, damals, vor 2000 Jahren. Juden und Römer. Aber dann ein kurzer Test. Ich sage dir jetzt, was Jesus von dir möchte. Er möchte, dass du zu ihm umkehrst. Er möchte, dass du dich ihm völlig unterwirfst. Dass du ihn anerkennst als deinen auch persönlichen König. Und dass du ganz nach seinem Parteiprogramm lebst. Dass du dich ganz nach seinen Gesetzen ausrichtest. Und zwar von jetzt sofort. Wie geht es dir damit? Wie geht es dir damit? Ab morgen wird in deinem Leben vieles anders sein. Du wirst manche Dinge aufhören und manche Dinge anfangen. Weil Jesus es will. Wie geht es dir damit? Jesus war so radikal. Sein Anspruch war so absolut. Hopp oder drop. Mit mir oder gegen mich. Oben oder unten. Himmel oder Hölle. Finsternis oder Licht. Keinen Graubereich. Er war ein absoluter Fundamentalist. Ein absolut Radikaler, würde man heute sagen. Wie geht es dir damit? Was würdest du mit Jesus tun, wenn Jesus jetzt in dein Leben tritt und sagt, ich möchte über dich herrschen. Vertraust du mir? Möchtest du mir folgen? Und die Menschen damals haben gesagt, nein, das kommt nicht in Frage. Das überhaupt nicht. Dass ich mein Leben aufgeben muss, mein selbstbestimmtes Leben, das kommt nicht in Frage. Hinweg mit ihm. Und wenn er zu nahe kommt, lasst ihn uns kreuzigen. Die Juden, es gab viele Gräber in Israel, wir waren zweimal unten in Jerusalem, ein ganzer Berg voller Gräber. Und da sieht man auch Gräber von alten Propheten. Es gibt zum Beispiel das Jeremia-Grab. Und die Juden heute verehren den Jeremia. Und sie haben schon zur Zeit Jesu gesagt, wenn wir in den Tagen Jeremias gelebt hätten, der Prophet wäre alt geworden. Der wäre nicht jung gestorben, jung getötet worden. Viele andere Propheten wurden getötet und in den Tagen Jesu wurden ihre Gräber verehrt. Und Jesus sagt zu ihnen, wenn diese Männer in eurer Zeit heute leben würden, ihr hättet sie alle auch getötet. Ich komme zurück zu Jesus. Niemand hätte Jesus Christus töten können, wenn Gott es nicht zugelassen hätte. Als Jesus vor Pontius Pilatus steht, will Pontius Pilatus ihn retten aus den Händen der Juden. Weil er merkt irgendwie, sie sind eifersüchtig auf ihn und er hat eigentlich gar nichts Schlimmes, Offensichtliches verbrochen. Er will ihn retten. Und dann gibt es ein zweites Verhör, das uns berichtet wird in Johannes Evangelium Kapitel 19. Und dort will Jesus nicht mehr reden mit Pilatus. Und Pilatus droht ihm und sagt, weißt du nicht, dass ich dich leben lassen kann oder dass ich dich töten kann? Und Jesus antwortete ihm kühn, du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Einen Gottmenschen kann man nicht einfach kreuzigen. Jesus hätte können mit dem Finger schnippen und die Legionen werden angerückt vom Himmel her. Aber warum hat Gott zugelassen, dass sein vollkommener Sohn hingerichtet wird? Die Antwort haben wir in seinem Gebet gehört. Habt ihr dieses Gebet gehört? In dem Moment, wo die römischen Soldaten an Jesus anheften, könnt ihr euch vorstellen, was das bedeutet? Also wir hatten daheim eine Metzgerei und ich habe ja auch in dieser Metzgerei gearbeitet und da hängen Schweine, ganze Hälften. Und die werden eingehängt am Fuß in der, wir würden sagen, Achillesferse und da hängt ein ganzes Schwein, eine Schweinehälfte. Und man kann praktisch die großen Fleischteile wegnehmen. Ja. Diese Kreuzigung war eine absolute Metzgerarbeit. Einen Menschen zu fixieren am Kreuz, das braucht Profis. Und diese römischen Soldaten waren Profis und sie machten ihr Werk. Sie fixierten Jesus und Jesus hatte unsagbare Schmerzen. Und das Kreuz wurde aufgerichtet und da hängt er nun. Dieser Christus mit seinem Täfelchen über seinem Kopf. König der Juden, ein Spott für alle Menschen. Und in diesem Moment spricht Jesus ein Gebet. Und alle hören dieses Gebet. Habt ihr das gehört? Dieses Gebet. Ich lese es euch nochmal vor. Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vergebung. Der einzige Weg, wie es möglich ist, dass ein gerechter Gott einem Sünder vergeben kann, ohne dass er dabei ungerecht wird. Gott ist so heilig und so gerecht, dass er Sünde strafen muss. Er ist gezwungen, Sünde zu strafen, und zwar am Sünder. Es gibt keine Vergebung ohne Blutvergießen, heißt es. Und das Alte Testament belegt diese Wahrheit. Die Juden hatten eine Metzgerei, ein Zelt anfangs und dann ein Tempel. Und es war wirklich wie ein Schlachthof da drinnen. Wenn du da reingekommen bist, da roch es nach verbranntem Fleisch. Es roch nach vergossenem Blut. Es schaute aus, alles war blutig. Warum? Weil hinten wohnt Gott. Und man kommt nur stufenweise vor zu ihm. Und manche kommen nur in die vorletzte Stufe. Und ein einziger Mann darf bis hinein in die Gegenwart Gottes, aber alle nicht ohne Blut. Vorher wurden Hände aufgelegt, viele Hände. Hände auf Köpfen von Tieren. Und es war ein großes Gemurmel. Die Menschen haben ihre Sünden bekannt auf diesen ahnungslosen Tieren. Und dann bekamen sie ein Messer in die Hand und mussten in den Hals des Tieres stechen mit diesem Messer. Schächten, mussten es schlachten. Und dann wurde es zubereitet, außerhalb des Lagers gebracht und dort verbrannt. Menschen wollten das so schnell wie möglich beseitigen, dieses sündenbeladene Tier. Es darf nicht mehr herinnen sein, es muss draußen sein. Die Priester haben sich dann gewaschen, haben sich dann umgezogen, weil sie ja in der Nähe Gottes bleiben wollen. Liebe Menschen, wir machen uns keinen Begriff über den Gott der Bibel, wie heilig er ist, wie rein er ist, wie gerecht er ist. Ein Durchgang durchs Alte Testament, nein, ein Durchgang durch das dritte Buch Mose, so viel. Und wir bekommen ein Gespür dafür, was es heißt, in der Nähe Gottes zu leben. Und es gab für Gott nur eine einzige Möglichkeit, um mit uns Gemeinschaft zu haben. Er musste sich seinen eigenen Sohn vom Herzen reißen, musste ihn in diese Welt zeugen und musste ihn dann beladen mit deinen und mit meinen Sünden. Er hat Jesus Christus, heißt es im biblischen Text, in die Hände der Menschen überliefert. Eine Anspielung auf das Sündopfer. Menschen haben sich an ihm abgeputzt. Und haben gesagt, hinweg mit ihm, er muss gekreuzigt werden, nicht wissend, dass er, der Christus, das Sündopfer von Gott ist für die Menschen. Und dieser Jesus Christus, souverän am Kreuz, spricht ein Gebet, und ich bin überzeugt, dieses Gebet gilt auch grundsätzlich für alle Menschen. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Darf ich dich fragen, weißt du, was du tust? Ich habe mir schon oft gedacht, ja, was heißt jetzt das? Sie wissen nicht, was sie tun. Ja, wir tun manchmal Dinge, die wir nicht bedenken. Wir leben unser Leben oft gedankenlos und wissen nicht, was auf dem Spiel steht. Aber die zwei Männer wussten es. Die wussten, was auf dem Spiel steht, die Schwerverbrecher. Sie hingen schon am Kreuz eine Stunde, zwei Stunden, vielleicht sogar drei Stunden. Am Kreuz lebst du nicht mehr lange. In dem Moment, wenn du angeheftet bist da oben, beginnt ein Überlebenskampf. Du musst dich aufstemmen, dass du atmen kannst, weil so kannst du nicht atmen. Darum sind sie auch bald gestorben, als die Soldaten ihnen die Füße gebrochen haben. Lesen wir im Johannesevangelium. Diese Männer haben gewusst, jetzt geht es noch ein paar Atemzüge. Und dann bin ich tot. Wo bin ich dann? Das bedenken wir nicht oft, oder? Wo sind wir, wenn wir sterben? Oft verdrängen wir das und leben unser Leben unwissentlich. Wir wissen nicht, was wir tun. Wir wissen nicht, mit was wir es zu tun haben. Ich habe letzte Woche am Samstag über dieses Thema geredet. Das Gericht, bitte hören Sie sich diesen Vortrag an. Hört euch diesen Vortrag an auf der Homepage. Römer 1 bis 3. Wenn du das liest, weißt du, was mit dir passiert. Weißt du, wie es sein wird, wenn du stirbst und du vor Gott stehst, vor diesem gerechten und heiligen Gott? Ist wichtig, ohne das kann man Jesus am Kreuz und sein Gebet nicht verstehen. Ohne das ist Jesus eine austauschbare Person. Ja, ich möchte zu diesen eigentlich drei Männern kommen am Kreuz. Drei Männer am Kreuz. Und in diesen drei Kreuzen und in diesen drei Menschen am Kreuz ist die ganze Menschheit und deren Schicksal wie in einem Porträt, kennt ihr ein Porträt, zusammengefasst. Man braucht nicht mehr wie dieses Bild zu verstehen, um zu verstehen, das Schicksal, unser aller Schicksal. Zwei Schwerverbrecher und ein heiliger, sündloser Gottmensch. Mittendrin. Das ist unsere Situation. Es heißt im Neuen Testament, es gibt keinen Unterschied zwischen uns Menschen. Alle haben gesündigt und werden von Gott im Gericht nicht gerecht gesprochen. Das ist unsere Ausgangslage. Wir lesen in den Evangelien, dass beide gelästert haben. Beide haben sie über Jesus geschimpft. Aber einer von ihnen, wir wissen nicht seinen Namen, einer von ihnen kehrt um. Einer von ihnen begreift, was er tut. Einer von ihnen begreift, was mit ihm bald sein wird. Er erkennt, dass er in einem Gericht ist. Ich lese euch das nochmal vor. Einer der gehängten Übeltäter aber lästerte ihn: Bist du nicht der Christus? Rette dich selbst und uns. Der andere aber antwortete und wies ihn zurecht und sprach: Auch du fürchtest Gott nicht, da du in demselben Gericht bist. Und wir zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Unstatthaftes getan. Und er sprach: Jesus, gedenke mein, wenn du in dein Reich kommst. Und er sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Einer von ihnen begriff, jetzt ist aber Zeit. Jetzt ist es höchste Zeit, nämlich umzukehren. Mein Leben zu überdenken. Und er hat begriffen, ich stehe in einem Gericht. Natürlich, es war ein römisches Kreuz, aber er merkte an diesem ganzen Szenario, mit diesem Mann neben ihm, diesem Jesus von Nazareth, der König der Juden, er hat gemerkt, hoppla, da stimmt etwas nicht. Ich bin in einem viel höheren Gericht und ich werde bald vor diesem heiligen Gott erscheinen müssen und mich verantworten. Und diese Verantwortung wird weit höher sein, wie eine Verantwortung vor Menschen. Und er wies seinen Mitverbrecher zurecht. Er gibt Gott Recht, er bekennt seine Schuld. Stell dir vor, wie weit muss ein Mensch sinken, bis er einsichtig wird vor Gott, dass er ein Schwerverbrecher ist. Was denkst du über dich? Wo stehst du gerade moralisch? Wir haben letzte Woche am Mittwoch darüber nachgedacht. Wo befindest du dich in der Skala? Hast du 30%, so die 100% zu Gott, oder hast du 50% oder 70%? Die Bibel sagt, du bist ein Übertreter. Du bist ungerecht worden und Gott bleibt gerecht und kann dich nicht gerecht sprechen. Das ist die Ausgangslage und dorthin muss ein Mensch kommen. Erstens. Zweitens muss er sehen, dass Jesus Christus auch in diesem Gericht war. Vor 2000 Jahren. Dann gehen einem die Augen auf, wenn man in diesem Gericht beginnt, zuzugeben, dass man schuldig geworden ist, dass man gesündigt hat gegen Gott, nicht gegen Menschen in erster Linie, sondern gegen Gott, dann geht einem Jesus auf und dann beginnt man Jesus anzurufen. Dieser Mann hat Jesus angerufen. Herr, bedenke mein. So ein einfaches Gebet. Ich sage euch, liebe Zuhörer, es ist so einfach, sich zu bekehren. Es kann jedes Kind. Aber gleichzeitig ist es so schwer für einen Erwachsenen, sich zu bekehren. Warum? Weil er vor Gott zugeben muss, dass er ohne Gott gelebt hat und schwer gesündigt hat. Und dass Gott heilig ist und gerecht ist und auch bei ihm kein Auge zudrücken kann. Dorthin muss ein Mensch kommen. Dorthin kam dieser Mensch. Es ist das Porträt. Gott teilt Menschen ein in zwei Gruppen. In die, die Jesus Christus anrufen, die ihm ihre Sünden bekennen, die sein Werk für sich ganz persönlich in Anspruch nehmen und die anderen Menschen, die bis zum Schluss hart bleiben, die bis zum Schluss auf ihrem Kurs bleiben, die bis zum Schluss nicht zugeben können, dass sie schwere Sünder sind in Gottes Augen. Aber wie wunderbar, was dieser Mann zu hören bekommt. Noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Es gibt ein Heute. Ich meine es jetzt wirklich im wörtlichen Sinn. Heute kannst du Vergebung aller deiner Sünden bekommen. Der vergangenen, der gegenwärtigen und der zukünftigen. Heute kannst du wissen, wo du nach deinem Ableben sein wirst. Dieser Mann hat es gewusst. Stell dir vor, und er konnte nichts dazu beitragen. Er war fixiert am Kreuz, er konnte nicht herabsteigen, konnte all das Geld zurückgeben, konnte Menschen auferwecken, die er vielleicht erwürgt hat. Er konnte nichts beitragen. Er konnte nur Jesus Christus anrufen. Es gibt eine Verheißung in Römerbrief Kapitel 10. Jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Ich wiederhole es nochmal. Jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Aber eben dieses Anrufen in dieser Haltung, ich bin ein gottloser Sünder, auch wenn ich religiös bin, und ich kann mich selbst nicht retten. Ich brauche Jesus Christus, ich brauche sein Werk für mich ganz persönlich. Ich möchte dich ermutigen dazu, das mitzunehmen, darüber nachzudenken, über diesen Bericht, über diese Ausführungen und ganz ehrlich einmal vor Gott zu treten. Ehrlich einmal das Neue Testament aufschlagen, ehrlich einmal Jesus Christus anschauen, ehrlich einmal den Römerbrief lesen und dann eine Entscheidung zu treffen. Gegenüber Jesus Christus wirst du nie neutral bleiben können. Merkst du es? Er geht dir immer nach. Das heißt, er geht den Menschen nach und klopft an ihre Herzenstür. Bitte stell dich dieser Sache. Ich stehe heute hier in der felsenfesten Überzeugung, dass mich Jesus Christus gesandt hat. Er ist nicht mehr hier, er ist im Himmel. Ich stehe hier mit aufgeschlagener Bibel und bin verpflichtet, euch zu ermutigen. Lasst euch versöhnen mit Gott. Danke für eure Aufmerksamkeit.